Gebet sprechen. Treuer, allmächtiger und unser liebender Vater im Himmel, ich danke dir jetzt für den Abend und dass wir uns treffen dürfen, um auf dein Wort zu hören. Und ich bitte dich, Herr, öffne unsere Augen, damit wir erkennen die Wunder in deinem Gesetz. Sprich zu uns und erfüll diesen Raum mit deiner Liebe und mit deinem Geist. Danke, dass wir uns in deiner Hand geborgen wissen dürfen und deine Gnade jeden Morgen neu ist. Dich wollen wir loben, dich wollen wir preisen. Amen. Sehnst du dich manchmal nach Ruhe? Sehnst du dich manchmal nach einem Ort, an dem du deine Ruhe hast, an dem keine Sorgen dich erdrücken und an dem du deinem Herzen Frieden und Freiheit verspüren kannst? Also mir geht es manchmal so, dass mir alles so ein bisschen über den Kopf wächst und dann denke ich mir so, okay, wenn ich diese Prüfung geschrieben habe, dann wird es wieder ruhiger. Oder wenn ich diese Aufgabe bewältigt habe, wenn ich diese Situation überstanden habe, dann kehrt Frieden in meinem Herzen ein. Und das denke ich dann, aber nur, um festzustellen, dass dieser Gedanke eine Illusion ist, weil ich oft dann doch wieder nicht zur Ruhe komme. Sowohl äußerlich als auch innerlich. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das. Und es gibt so einen Text, da bin ich immer wieder drüber gestolpert, da ist von einer Ruhe Gottes die Rede. Und ich habe das gelesen und dachte mir so, oh, das würde ich mir so wünschen. Gott hält da eine Ruhe für mich bereit, ich will die haben, ich spüre sie nicht. Und habe gedacht, okay, mit diesem Text muss ich mich mal auseinandersetzen. Aber ich hatte nicht die Ruhe dazu. Ja, auf jeden Fall ist das der Predigttext heute. Und es hat mich sehr gefreut, dass ich mich jetzt mit diesem Text auseinandersetzen musste. Und ich glaube, dass er ganz viel für unser Leben bereithält. Und über diesen Text möchte ich jetzt heute Morgen sprechen. Und wenn jemand eine Bibel dabei hat, dann darf er Hebräer 4 aufschlagen. Renate hat jetzt bei der Einführung noch auf den Sabbat hingewiesen. War mir nicht so ganz bewusst, dass ihr explizit euren Sabbat euch damit beschäftigt habt. Ich werde jetzt nicht so sehr auf den Sabbat eingehen. Ich werde einfach versuchen, diesen Text auszulegen und möchte euch sagen, was ich da mitnehmen darf. Und hier erscheint noch die Schlachterübersetzung. Die restlichen Verse sind Hoffnung für alle Übersetzung. Und jetzt lasst uns diesen Text gemeinsam miteinander lesen. Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den seinen. So wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Wir haben gerade gelesen, dass es noch eine Sabbatruhe gibt. Wenn der Nico weitermacht, dann erscheinen die rot. Genau, danke schön. Es gibt noch eine Sabbatruhe. Also scheinbar gab es da schon mal eine, jetzt gibt es noch eine. Und dann haben wir gelesen von diesem Beispiel des Unglaubens. Also da, seht ihr es wieder rot, da ist wohl irgendwas passiert und so sollen wir es nicht machen. Und das Ganze hat dann noch irgendwas mit dem Wort Gottes zu tun. Und über diese drei Punkte möchte ich jetzt sprechen. Zuerst über das Beispiel des Unglaubens, was ist da passiert, was können wir davon lernen? Dann möchte ich über diese Sabbatruhe reden, so wie ich das halt mit meinem begrenzten Verstand verstanden habe. Und dann am Ende, Nico, kannst du noch mal eins zurückmachen. Und dann am Ende die Frage, was hat das Ganze denn mit dem Wort Gottes zu tun? Das Beispiel des Unglaubens. Wenn man nicht nur die Verse liest, die wir gerade gelesen haben, sondern Kapitel 3 und Kapitel 4 im Ganzen, dann stellen wir fest, dass hier das Volk Israel im Alten Testament als ein Beispiel des Unglaubens herangezogen wird. Was ist da vor sich gegangen? Im Alten Testament wird uns beschrieben, dass das Volk Israel in Ägypten in der Sklaverei dienen muss. Die werden unterdrückt und stöhnen unter dieser Arbeit, die sie tun müssen. Und Gott hat es gehört. Und Gott befreit sein Volk aus dieser Sklaverei. Unter der Führung von Mose kann das Volk Israel aus Ägypten ausziehen. Gott schickt 10 Plagen über die Ägypter, damit der Pharao endlich das Volk ziehen lässt. Und so zieht Israel aus der Knechtschaft aus und sie laufen durch das Meer, sie laufen durch die Wüste und jetzt stehen sie vor den Toren des Landes Kanaan. Dieses Land, in dem Milch und Honig fließen, wo Gott schon von Anfang an zu Mose gesagt hat, Mose, wenn du das Volk rausgeführt hast aus Ägypten, dann sollen sie in dieses Land hineingehen. Dieses gute Land möchte ich meinem Volk geben. Und jetzt sind wir in 4. Mose 13 und 14. Das Volk Israel steht in der Wüste Paran, in Kadesh Barnea, vor dem Land Kanaan. Und Mose nimmt 12 Männer raus und sagt, ihr 12, geht in dieses Land, ihr seid jetzt Kundschafter. Geht in dieses Land und kundschaftet es aus. Seht es euch an und bringt uns dann einen Bericht. Geht hoch auf das Bergland, damit ihr runtersehen könnt in dieses weite und wunderbare Land und bringt Früchte mit von dem Land. Diese Kundschafter gehen los, 40 Tage lang durchstreifen sie das Land, kommen wieder zurück mit den Früchten und mit Erfahrungen und sie erzählen, hey, dieses Land ist der Wahnsinn, gutes Land, das ist richtig gut, hier die Früchte, könnt ihr probieren. Aber, sagen sie, aber niemals werden wir das einnehmen. Die Menschen da, die sind so zahlreich, die Städte sind so groß und da wohnen die Amalekiter und die Hethiter und die Jebusiter und die Amoriter und die Kanaaniter. Können wir vergessen. Und dann kommt einer der Kundschafter, der Kaleb. Dann kommt der Kaleb und sagt, nein, liebe Leute, nein, das stimmt nicht. Mit Gottes Hilfe können wir das schaffen. Habt keine Angst. Mutig mit Gott voran. Wir schaffen das. Er fängt an, unter dem Volk das Gerücht zu verbreiten, dass dieses Land seine Einwohner frisst und dass da Riesen wohnen. Und das Volk hat Angst bekommen und das Volk hat angefangen zu motzen und sagen, Gott, warum sind wir hier? Was soll das? In Ägypten hatten wir wenigstens was zu essen und mussten nicht sterben, aber hier sterben wir. Warum führst du uns hierher? Und dann kommen wieder Kaleb und Josua, Josua hat noch zum Kaleb gehalten, diese zwei Kundschafter haben gesagt, nein, Leute, wir schaffen das mit Gottes Hilfe. Und dann hat sich das so weit hochgeschaukelt, dass das Volk gesagt hat, steinigt sie, weg mit ihnen. Und plötzlich wird es hell. Bei der Stiftshütte, bei diesem Heiligtum, das sie aufgebaut haben, wird es hell, weil die Herrlichkeit des Herrn bei der Stiftshütte erschienen ist. Gott ist eingeschritten. Und dann war Gott ganz schön sauer und hat gesagt, liebes Volk Israel, warum glaubt ihr mir denn nicht? Wie lange wollt ihr denn noch nicht an mich glauben? Ich habe doch so große Zeichen und Wunder in Ägypten getan und ihr glaubt mir nicht. Dann bekommt ihr jetzt das, was ihr wollt, weil ihr wolltet ja zurück nach Ägypten. Dann geht wieder zurück. Rückzug, wieder weg, nicht ins Land Kanaan, sondern wieder zurück in die Wüste. Und die nächste Generation, mit der hat Gott dann wieder einen Neuanfang gewagt. Und das ist dieses Beispiel des Unglaubens, von dem der Hebräerbrief wovon der Hebräerbrief hier berichtet. Und wenn wir jetzt weitergehen zum nächsten Punkt, genau, noch eine Sabbatruhe. Was hat es damit zu tun? Es gibt noch eine Sabbatruhe. Und was hat es mit dieser alten Geschichte zu tun? Als ich einem Kumpel erzählt habe, dass ich heute über die Ruhe Gottes predigen darf, hat er gemeint, was ist das? Heißt es, dass Gott schweigt? Habe ich gesagt, nein, das glaube ich nicht, dass es heißt, dass Gott schweigt, sondern dass Gott eine Ruhe für uns bereithält. Und das Volk Israel stand vor diesem Land Kanaan. Das Land Kanaan ist ja ein Land, in dem im Bilde gesprochen Milch und Honig fließen. Ein Land, in dem Frieden und Sicherheit und die Gegenwart Gottes das Leben bestimmen. Und ich glaube, dass Gott genau so eine Ruhe für uns bereithalten möchte. Eine Ruhe in unserem Herzen, dass wir eine Ruhe verspüren, Frieden und Sicherheit. Also nicht eine Ruhe im Sinne von einer faulen Untätigkeit, sondern eine Ruhe im Sinne von einer Befreiung von Sorge, Last und Feinden. Und in diese Ruhe eingehen bedeutet, dass wir genauso auf Wanderschaft sind wie das Volk im Alten Testament. Wir sind auch auf Wanderschaft mit dem Ziel vor Augen, wie das Volk Israel, mit dem Ziel vor Augen, nämlich dieses Land Kanaan, dieses Land, dieser Ort, in dem wir wohnen können, wo die Gegenwart Gottes da ist und uns Ruhe schenkt und Frieden. Und jetzt stellt sich die Frage, ja, wo gibt es denn diesen Ort? Klingt super, ne? Aber wo gibt es diesen Ort? In meinem Leben sehe ich den oft nicht. Ich glaube, dass hier zwei Orte zu nennen sind. Zum einen bin ich der Überzeugung davon, dass wenn ich sterben werde, dass ich bei Jesus sein werde. Wenn mein Leben hier auf dieser Erde zu Ende ist, werde ich Jesus sehen von Angesicht zu Angesicht. Davon bin ich überzeugt. Das hat er mir versprochen in seinem Wort und ich baue mein ganzes Leben, meine ganze Hoffnung setze ich auf Jesus. Und ich glaube, dass ich ihn dann sehen werde. Er hat gesagt, dass er, Johannes 14, Vers 2, er wird eine Wohnung für mich vorbereiten. Da wird eine Wohnung für mich schon sein. Da wird mein Name auf dem Klingelschild stehen und dann darf ich da wohnen. Haustür in Haustür mit Jesus Christus, meinem Retter und Erlöser. Und ich glaube, dass dieser Ort ein absoluter Ort der Ruhe und des Friedens und der Sicherheit wird, weil die Gegenwart Jesu und die Gegenwart Gottes dort spürbar vorhanden sein wird. Und ich finde es auch so schön, wie David es beschreibt im Psalm 23. Er schreibt ja zunächst, vielleicht habt ihr das im Ohr, dass er durch die Täler durchgegangen ist. In seinem Leben kamen viele Täler, Täler des Todes. Ja, wenn wir die Geschichten lesen von David im Alten Testament, er war dem Tod oft näher wie dem Leben. Durch diese Täler musste er hindurchgehen. Aber, schreibt er, Gott war bei ihm. Gott ist mit ihm durch diese Täler hindurchgegangen. Und dann, als dieser Weg zu Ende ist, die Höhen und Tiefen des Lebens, was sieht er dann? Er sieht einen Tisch. Und jetzt können wir das hier lesen. Da schreibt er, sagt David zu Gott, du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Trotzdem wird er Frieden haben. Du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast und füllst meinen Becher bis zum Rand. Deine Güte und Liebe begleiten mich Tag für Tag. In deinem Haus darf ich bleiben mein Leben lang. Halleluja. Wenn ich sterben werde, wird Gott einen Tisch vorbereiten. Da wird es ein Fest mal geben und wird meinen Becher randvoll einschenken. Und ich glaube, dass dieser Ort ein Ort der Ruhe sein wird. Sowohl innerlich als auch äußerlich. Und ich finde es auch so schön, wie ein Kirchenlied es beschreibt. Es berührt mich doch jedes Mal, wenn ich es lese. Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein ich in die goldenen Gassen ziehe ein, wird nur das Schauen meines Heilands allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Wenn dann die Gnade, mit der ich geliebt, dort eine Wohnung im Himmel mir gibt, wird doch nur Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Wow. Ja, danke. Das ist wirklich wunderbar. Und wisst ihr, was genauso wunderbar ist? Dass Gott uns hier und heute nicht auf irgendetwas vertröstet, das eines Tages passieren wird. Nicht auf irgendeine Ruhe am Ende aller Tage in der Zukunft, sondern es gibt auch noch eine Ruhe, glaube ich, hier und heute in der Gegenwart. Weil es hier und jetzt auch schon gilt. Weil wenn wir Kapitel 3 und Kapitel 4 im Hebräerbrief lesen, steht fünfmal heute. Heute sollen wir in diese Ruhe eingehen. Nicht erst am Ende aller Tage, nein, heute sollen wir in diese Ruhe eingehen. Da gibt es also noch eine Ruhe. Und ich glaube aber, dass es die Ruhe auf dieser Erde nicht so an den Ort geknüpft ist, wie jetzt Land Kanaan. Weil der Hebräerbrief weiß auch, Kapitel 13, Vers 14, hier auf dieser Erde haben wir keine bleibende Stadt. Ich glaube, dass diese Ruhe Gottes, die er uns schenken möchte, auf dieser Erde mehr so ein Zustand ist. Natürlich werden die Höhen und Tiefen des Lebens uns begleiten bis ans Ende unserer Tage. Aber wenn wir es schaffen, in diese Ruhe einzugehen, dann werden wir uns im Herzen einen Frieden verspüren und Gottes Gegenwart verspüren. Und mit dieser Gegenwart Gottes können wir durch diese Höhen und Tiefen hindurchgehen. Das glaube ich, dass diese Ruhe ist, genauso wie Jesus das sagt in Matthäus 11. Ihr seht hier diesen Vers, wo Jesus sagt, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Wir finden Ruhe für unser Leben, wenn wir uns der Leitung Jesu anvertrauen, wenn wir uns Jesus Christus, dem Sohn Gottes, unterordnen und von ihm lernen. Nicht erst in der Zukunft, nein, auch schon heute. Und jetzt möchte ich zum letzten Punkt kommen, weil Wie mache ich das? Wie funktioniert das? Wie gelange ich in diese Ruhe hinein? Und wie gesagt, ich verspüre die selber leider oft auch nicht, weil ich das manchmal vergesse, dass es ganz viel mit dem Wort Gottes zu tun hat. Wir haben vorher diesen Text gelesen, den Predigttext. Wir haben gelesen, ich habe es euch vorgelesen, wie da in Ruhe einzugehen. Und dann steht da, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Wow, was für ein Wort. Ein lebendiges Wort, ein wirksames Wort und schärfer wie jedes zweischneidige Schwert. Ein Wort, ja. Also die Bibel hat hier einen unglaublich hohen Anspruch an sich selber. Also welches Buch kann das bitte von sich behaupten, dass es schärfer ist wie ein Schwert? Das ist ein sehr hoher Anspruch. Und liebe Brüder und Schwestern, ich glaube, dass es stimmt. Ich glaube, dass das die Wahrheit ist. Und es gibt eine Geschichte, an der ich das erkennen darf und wo ich staunen darf, wie unglaublich scharf das Wort Gottes ist. Und da seht ihr jetzt hier einen Mann, den ihr bestimmt kennt, Martin Luther. Wahrscheinlich kennt ihr die Geschichte. Im 16. Jahrhundert hat dieser Mann gelebt. Er wurde Augustinermönch und er war Katholik durch und durch. Er wollte eigentlich keine Kirchenspaltung, zu der es dann ja kam. Er wollte eine Veränderung, weil er nicht einverstanden war mit dem, was die katholische Kirche gemacht hat. Mit dem, dass sie mit der Höllenangst der Menschen viel Geld verdient hat. Und letzten Endes ging es dann halt doch nur noch ums Geld. Und das hat ihn gestört. Und dann hat er diese 95 Thesen, die ihr bestimmt kennt, hat er aufgeschrieben, um das zu begründen, warum er da nicht einverstanden ist damit. Und er wollte da eine wissenschaftliche Diskussion anregen. Aber ehe Luther sich versehen konnte, stand er auf einmal mitten in einem öffentlichen Gerichtsprozess. Auf der einen Seite die katholische Kirche, die unglaublich viel Macht hatte. Die hatte wirklich sehr viel Macht. Und auf der anderen Seite dieser kleine Augustinermönch, Martin Luther, der jetzt seines Lebens nicht mehr sicher war, der sich auf die Wartburg zurückziehen musste, sich ein Bart wachsen lassen hat. Er wurde Junker Jörg genannt. Er hatte da Angst um sein Leben, hatte erstmal mit Durchfall und Anfechtungen zu kämpfen. Und wie hat dieser Mann es geschafft, dieser unglaublich mächtigen Kirche von Angesicht zu Angesicht entgegenzutreten? Luther sagt dazu Folgendes: Ich habe allein Gottes Wort getrieben, gepredigt und geschrieben. Sonst habe ich nichts getan. Das hat, wenn ich geschlafen habe, wenn ich Wittenbergisch Bier mit meinem Melanchthon und mit Amsdorf getrunken habe, so viel getan, dass das Papsttum so schwach geworden ist, dass ihm noch nie ein Fürst oder Kaiser so viel Abbruch getan hat. Ich habe nichts getan, das Wort hat alles bewirkt und ausgerichtet, weil dieses Wort, das hier liegt, schärfer und mächtiger und lebendiger ist als jeder Fürst und jeder Kaiser, der jemals über diese Erde gegangen ist. Und dieses Wort, dieses Schwert hat Gott uns in die Hand gelegt. Und um wieder in dieses Bild zurückzugehen, das können wir verwenden als Waffe, um dieses Land einzunehmen. Das Land Kanaan. Wie mache ich das? Ja, die Antwort ist so einfach und so schwer zugleich. Ich muss dieses Wort hier lesen, studieren, in mein Herz hineinlassen und diesem Wort Glauben schenken. Und da scheitert es dann halt oft, gell? Zumindest bei mir. Und dieser Zusammenhang ist mir erst in der Predigtvorbereitung aufgefallen, weil wenn man Kapitel 3 und Kapitel 4 liest im Hebräerbrief, dann stellt man fest, okay, es gibt ganz oft so eine Gegenüberstellung von der Ruhe Gottes und dem Unglauben. Also dass der Unglauben hat verhindert, dass das Volk Israel in die Ruhe eingegangen ist. Dieser Zusammenhang wird ganz oft hergestellt und dann heißt es da, wir sollen Acht haben, dass kein ungläubiges Herz in uns ist, oder dann steht in 4,2, das Wort der Verkündigung hat dem Volk Israel nicht geholfen, weil es eben vom Volk Israel nicht mit Glauben verbunden wurde. Also der Unglaube hat die Ruhe verhindert. Und dann kam ein Abschnitt und dann kam der Vers mit, denn das Wort Gottes und so weiter. Und dann habe ich das nie in den Zusammenhang gebracht, weil dann Abschnitte zwischen, weil ich dachte, okay, jetzt geht es mit irgendwas anderem weiter. Aber na klar, das gehört ja zusammen. Denn das Wort Gottes, wenn wir dem Wort Gottes keinen Glauben schenken, dann können wir nicht in diese Ruhe eingehen. Und dann heute, sagt eben Gott im Hebräerbrief, spricht er zu uns, heute, wenn wir seine Stimme hören, dann sollen wir ihr Glauben schenken, um in diese Ruhe eingehen zu können. Und der Widerstand gegen das Wort Gottes geschieht hier in unserem Herzen. Und deshalb steht in Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von deinem Herzen geht das Leben aus. Und durch Jesus Christus ist das Wort Gottes zu uns gekommen, auf diese Erde, weiß auch der Hebräerbrief, die ersten drei Verse, müssen wir mal lesen, das ist unglaublich, wie Gott eben durch den Sohn, durch Jesus Christus zu uns gesprochen hat. Und übrigens, Jesus heißt auf Hebräisch Josua,
Also genauso wie Josua das Volk ins Land hineingeführt hat, möchte auch Jesus uns in diese Ruhe hineinbringen. Willst du auf das Wort Gottes hören, dann hör auf Jesus. Und als dann dieses Volk Israel, die neue Generation, wieder vor dem Land Kanaan gestanden ist, um einzuziehen in das Land, so sehen wir jetzt den Vers auf der Leinwand, sagt Gott zu dem Volk, denn es sind keine leeren Worte, nein, das Wort Gottes ist niemals leer, sondern sie sind euer Leben. Richtet euch danach und ihr werdet lange in dem neuen Land jenseits des Jordan bleiben, das ihr jetzt in Besitz nehmen werdet. Und genauso wie das Volk Israel stehen, haben auch wir jetzt das Wort Gottes gehört. Und die Bedingungen sind heute wie damals dieselben. Wenn wir dem Glauben, dem Wort Gottes Glauben schenken, dann glaube ich, dass Sorgen, Ängste, Nöte, all das, was uns bedrückt, dass das weichen muss. Wem gebe ich Raum? Gebe ich dem Wort Gottes Raum oder gebe ich den schlechten Gedanken Raum, die nicht von Gott kommen? Was erfindet Platz in meinem Herzen? Weil wenn in meinem Herzen sich die Gegenwart Gottes ausbreitet, der Glaube an dieses Wort, dann glaube ich, dass Sorgen und Ängste kleiner werden. Ja, dass sie weichen müssen. Aber höre ich auf Josua und Kaleb, diese beiden Kundschafter, oder höre ich auf die anderen zehn? Höre ich auf diese Lügen, die Satan über mich ausspricht, oder höre ich auf das Wort Gottes, das die Wahrheit ist? Was lasse ich in mein Herz? Denn wenn die Gegenwart Gottes sich ausbreitet, glaube ich, dass wir zur Ruhe kommen. Vielleicht nicht äußerlich, die Stürme des Lebens, die bleiben da, aber dann kann ich mit Jesus Christus an meiner Seite dahin durchgehen. Das hat auch König Salomo erlebt im Alten Testament. Er hat ja den Tempel bauen lassen und dann haben sie den Tempel eingeweiht. Und dann steht in der Bibel, die Herrlichkeit des Herrn ist in den Tempel eingezogen. Und was sagt Salomo dann? Dann sagt er, gepriesen sei der Herr, der seinem Volk Ruhe gegeben hat. Denn wenn die Gegenwart Gottes einzieht, wenn die Herrlichkeit des Herrn einzieht, dann werden wir Ruhe verspüren. Und wie oft habe ich das vergessen? Ich denke zurück an zum Beispiel die ersten 2 Jahre in meinem Studium, Griechisch und Hebräisch. Ja, war nicht so meins. Und dann habe ich weniger in der Bibel gelesen, weil ich ja keine Zeit dazu hatte. Und irgendwann das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich habe gedacht, ich schaff's nicht. Ich hatte keine Ruhe mehr in meinem Herzen. Die war hinweg. Und dann, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, am Anfang des neuen Jahres zieht man jahreslos. Das habe ich gemacht in der Gemeinde. Und dann spricht Gott zu mir und sagt, 2. Korinther 3, Vers 17, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. War der Geist Gottes in mir? Nein. Nur die Sorgen und Ängste. Und deshalb war sie weg, die Freiheit. Aber wenn ich mich vom Geist Gottes leiten lasse, wenn ich diesem Wort Glauben schenke, wenn dieses Wort in meinem Herzen ist, nicht nur hier auf dem Tisch, in meiner Hand, nein, wenn ich es lese und wenn es in mein Herz hineingeht, dann glaube ich, dass da Freiheit und Ruhe auf mich wartet. Und dann sagt die Bibel zu mir, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, glaube ich das? Und Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, glaube ich das? Und es war echt ganz spannend, weil als ich diese Predigt vorbereitet habe und diese Worte aufgeschrieben habe, ne, da habe ich auch parallel, also ich studiere ja primär hauptberuflich, habe ich so eine Arbeit geschrieben. Also wir müssen immer wieder so schriftliche Arbeiten abgeben. Dann schreibt man da halt 15 Seiten über Martin Luther oder irgendwas. Und dann habe ich da was geschrieben, eine Woche lang. Und dann mache ich eines Tages diese Word-Datei auf dem Computer, mache ich auf und dann war der Text weg. Eine Woche Arbeit. Ich habe meinem Schwager angerufen, der ist ITler, gesagt, du, können wir da irgendwas retten? Hat er gesagt, puh, mach mal das und das. Hat nicht funktioniert. Nee, weg. Und da habe ich gedacht, gibt's denn nicht? Jetzt bereite ich hier das gerade vor und jetzt haut mir diese eine Woche Arbeit raus. Und wisst ihr, ich habe nächste Woche muss ich eine schriftliche Arbeit abgeben, danach habe ich eine Prüfung und die Woche danach muss ich wieder was abgeben und eine Woche Arbeit. Nein, das geht nicht, einfach weg. Das gibt's doch nicht. Und dann und es hat so gut getan, dass ich mich in diesem Moment mit diesem Text befasst habe, weil ich wusste, nein, die Wahrheiten Gottes sind größer als alle meine Probleme und alle meine Sorgen. Und ich habe mit meiner Frau telefoniert, als ich gesagt, hey, du gehst ja ganz schön locker damit um. Und das war nicht ich, nein, das war die Ruhe Gottes, weil ich wusste, okay, dann verhaue ich es halt. Was ist, wenn ich es verhaue? Ja, und Jesus liebt mich immer noch. Ich kann nie tiefer fallen als in seine Hände. Und ich möchte mich von seinem Wort leiten und bestimmen lassen. Und das ist eine Entscheidung, die ich jeden Tag aufs Neue treffen muss. Wer weiß, vielleicht wird es mir morgen wieder zu viel und dann muss ich mich wieder besinnen auf dieses Wort, das lebendig und wirksam und scharf ist Und das Schöne war, am nächsten Tag unter der Dusche habe ich morgens noch gebeten und gesagt, hey Herr, das ist ja echt schön, dass du mich jetzt hier mich so auf Probe stellst und das prüfst, ob ich auch selber glaube, was ich erzähle, aber es wäre echt gut, wenn es wieder da wäre. Und dann habe ich die Wörter-Tee geöffnet und der Text war tatsächlich wieder da. Und da habe ich meinem Schwager gefragt, du, war ich jetzt zu blöd oder ist es ein Wunder? Und dann hat er gesagt, wahrscheinlich ist beides. Ja. Auf jeden Fall ist der Text wieder da. Halleluja. Ja, und ich möchte zum Ende der Predigt noch ganz kurz, also geht es nicht mehr lange, ich möchte noch kurz auf einen Mann eingehen, den ihr jetzt hier seht. Der Horatius Beffert, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Ich habe ihn erst kürzlich, ich sag mal, kennengelernt. Dieser Mann, ich glaube wirklich, dass dieser Mann sehr gläubig war und ich glaube, dass dieser Mann sehr viel in diesem Wort hier gelesen hat und dass dieser Mann in diese Ruhe eingegangen ist. Ich erzähle euch kurz seine Geschichte. Im Frühjahr 1871 hat er sein Geld angelegt. Er war Kirchenältester und er war Anwalt. Ich glaube, dass er jetzt, ja, wahrscheinlich würde er schon ein bisschen Geld gehabt haben. Er hat es angelegt in Immobilien in Chicago. Im Oktober des gleichen Jahres kam ein großer Brand in Chicago und fast all sein Vermögen und sein Habe, das er hatte, wurde aufgefressen von diesem Feuer. Hat er verloren. 2 Jahre später hat er mit seiner Familie einen Familienurlaub geplant in Europa. Aber geschäftliche Termine haben es verhindert, dass er mit seiner Familie mitreisen konnte. Und so ist seine Frau mit den 4 Töchtern losgegangen mit dem Schiff über den Atlantik nach Europa und er kommt dann später nach. Auf diesem Atlantik passiert es, dass ein Segelboot das Schiff rammt und das Boot geht unter. Seine Frau in Europa angekommen, schickt ein Telegramm zu ihrem Mann und mit der Überschrift allein gerettet. Hat es jemand gesagt? Ah, okay, dann ist die Geschichte vielleicht sogar bekannt, danke. Alle 4 Töchter gestorben. Alles verloren, die ganzen Immobilien weg, seine 4 Töchter weg. Was macht dieser Mann? Natürlich reist er zuerst mit seiner Frau nach. Und auf dieser Schifffahrt nach Europa, auf dieser Schifffahrt, auf der kurz vorher seine Töchter in den Untergang sind, irgendwo auf dem Meeresgrund liegen, schreibt er ein Lied, das heißt It is well with my soul. Es ist gut mit meiner Seele. Und da denke ich mir so, wow. Mein menschlicher Verstand sagt mir, dass das nicht möglich ist. Aber ich glaube, dass dieser Mann in die Ruhe Gottes eingegangen ist und dass dieser Mann in seinem Herzen die Gegenwart Gottes gespürt hat, weil er sein Leben auf dieses Wort gebaut hat. Und von diesem Mann darf ich lernen, weil ich diese Ruhe leider oft nicht verspüre. Und dann möchte ich mich immer wieder neu auf dieses Wort fokussieren, dass es so viel Leben in sich hat. Und meine Frau wird jetzt dankenswerterweise dieses Lied noch mit uns singen, was dieser Mann geschrieben hat, als er da auf dieser Schifffahrt unterwegs war. Und danach möchte ich die Predigt dann mit einem Gebet beenden. Und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch, dass die Liebe Jesu euer Herz erfüllt und dass die Sorgen und Ängste weichen müssen, auch wenn die Stürme des Lebens auf uns hereinprassen. Ja.